meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, Gott begegnen, einander begegnen und das jetzt schon seit fast einem Jahr. Habt ihr gemerkt? Ich bin jetzt seit fast einem Jahr hier in dieser Gemeinde und ich würde sagen, man hat sich so einander gewöhnt, oder? So ein bisschen näher gekommen, man hat sich ein bisschen kennengelernt und man muss auch sagen, es hat sich unheimlich viel verändert. Also bei uns hat sich so alles verändert eigentlich und wir haben hier auch schon einiges an Veränderungen erlebt und das finde ich alles sehr, sehr spannend. Aber Veränderung ist nicht immer willkommen. Veränderung ist ja nicht immer nur positiv oder nicht. Manchmal kommt Veränderung eben auch von außen und wird uns aufgedrängt. Wird uns aufgedrängt. Da passiert etwas in der Firma und auf einmal sagt die Veränderung, hat leider ergeben, dass du deinen Arbeitsplatz los bist. Das ist schade. Oder die Veränderung, die wir jeden Tag erleben. Ich bin schon wieder älter als gestern. Und nächstes Jahr bin ich schon wieder älter. Und in 10 Jahren wollen wir gar nicht drüber nachdenken, was da passiert. Also das ist alles Veränderung, die uns aufgedrängt werden von außen. Und das ist manchmal gut und manchmal nicht so gut. Aber es gibt auch Veränderungen, die von innen herkommen. Veränderungen, die in uns selber wachsen. Situationen, in denen wir uns entscheiden, es muss sich etwas ändern. Ich will mich verändern. Ich will Veränderungen in meinem Leben herbeiführen. Und dazu brauche ich eine Entscheidung. Und dann muss ich diese Veränderung gestalten. Dann muss ich ran. Aber woher kommt die Kraft da, Veränderung zu erwirken, dass Menschen sich so ändern, dass sie Jesus ähnlicher werden, dass sie nach dem Bild des Sohnes Gottes sich verändern? Das ist eine gute Frage. Ich könnte auch mal anders fragen, wie kann es sein, dass wir Sonntag für Sonntag Predigten hören oder auch so in der Bibel lesen und sich in unserem Leben oft so wenig vom Wesen Gottes durchsetzt. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt ganz viel an unserem Charakter und unseren Gewohnheiten. Charakter und Gewohnheiten. Wobei mein Thema heute das ist, die Macht der Gewohnheit. Vielleicht reden wir auch nochmal über Charakter irgendwann, aber heute geht es mir um die Gewohnheit, die in unserem Leben sitzt und welche Macht Gewohnheiten in unserem Leben haben. Das habe ich in 3 Teile eingeteilt, eigentlich ganz einfach zu verstehen. Der erste Teil ist Gewohnheiten, der zweite Teil ist zum Guten und der dritte Teil ist Verändern. Wenn man das dann schnell liest, könnte man meinen, Gewohnheiten zum Guten verändern. Das ist eigentlich auch das Thema. Also, vieles in unserem Leben passiert eigentlich nicht aufgrund unserer Entscheidungen, dass wir darüber nachdenken, sondern es wird gespeist von positiven und negativen Gewohnheiten, über die wir eigentlich gar nicht mehr nachdenken müssen, sondern die sich in unserem Leben gefestigt haben, die einfach so passieren. In den Situationen, in die wir kommen, passiert etwas und wir reagieren gewohnheitsmäßig. Und das ist die Macht, die diese Gewohnheit über unser Leben hat. Jetzt kommt aber, wenn du Christ bist, die Bibel in dein Leben und sagt dir, verändere dich doch mal. Das Evangelium ermutigt uns dazu, die Bibel ermutigt uns dazu, sehr bewusst neue, tiefsitzende Gewohnheiten zu trainieren. Charaktereigenschaften zu trainieren, genauso wie Gewohnheiten zu trainieren, um so geistlich zu reifen. Damit der Charakter, damit das Leben, was wir leben, zu unserer ganz gewöhnlichen zweiten Natur wird. Paulus sagt dazu, zieht an den neuen Menschen. Das heißt nicht, dass wir schöner aussehen, dass wir modischer gekleidet sind, sondern dass wir ganz tief sitzend uns etwas angeeignet haben, was Jesus ähnlicher ist. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Es ist mir aus eigener Erfahrung, muss ich auch sagen, durchaus bewusst, dass das ein schweres Unterfangen ist, sich zu ändern. Da hat man am Silvesterabend großspurig gesagt, ich ändere mich, ab nächstes Jahr wird alles anders in diesem Bereich oder in jenem Bereich. ja, jeder hat so seine Macken oder seine vorgedachten Sachen, wo er sich gerne ändern würde. Und dann erinnert man sich im März und denkt so, ach ja, ich wollte ja eigentlich, habe ich irgendwie vergessen. Oder man hört eine tolle Predigt, kann ja mal vorkommen, und dann geht man nach Hause, überlegt sich, boah, genau das will ich ändern in meinem Leben oder das will ich jetzt tun in meinem Leben, und das reicht dann bis Mittwoch. Dann passiert irgendwas in meinem Alltag, was mich irgendwie erschüttert oder was mich herausfordert, und diese Herausforderung lenkt mich ab und ich vergesse, was ich ändern wollte. Und alles ist wieder wie vorher. Das Problem ist mit solchen Ideen, mit solchen Dingen ist, dass die Information, dass du dich ändern sollst, alleine nicht ausreicht. Und dass die Erkenntnis, dass ich mich ändern muss, die kann ja kommen, die kann ja auch wirklich ernst gemeint sein. Ja, ich muss mich ändern, dass aber die Erkenntnis allein immer nur der erste Schritt ist zur Veränderung. Und dass es einige Schritte bedarf, bis das zur Wirklichkeit wird. Forscher haben gesagt, anthropologische Forscher sagen, 75% unseres täglichen Handelns entsteht nicht aufgrund von vernünftigem Denken, also als Entscheidung, aus Entscheidung, sondern aus Gewohnheit. 75% von den Dingen, die wir tun, machen wir einfach, weil wir sie immer so machen, aus Gewohnheit. Im Beruf, auf der Autobahn, im Autofahren oder sonst irgendwo, wo wir, wenn wir morgens aufstehen, das Erste, was wir tun, wenn wir ins Bad gehen, da denken wir nicht drüber nach, ja, so, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, sondern wir tun einfach das, was wir gewohnt sind. Das muss nicht immer schlecht sein. Es macht das Leben auch ein bisschen einfacher. Es gibt auch gute Gewohnheiten. Aber wichtig ist zu verstehen, dass man weiß, wie man Veränderungen anpacken kann. Jemand sagte mal, du bist die Summe deiner tiefsitzenden Gewohnheiten im Leben, deiner tiefsitzenden Gewohnheiten im Leben. Und diese Gewohnheiten sitzen ja nicht hier oben in unserem Kopf, weil wir nicht darüber nachdenken. Wir denken manchmal über Entscheidungen nach, die wichtig sind, die unser Leben aus der Bahn geworfen haben, oder auch Entscheidungen nachdenkenswert sind. Die Gewohnheiten an sich, die sitzen hier im Herzen eigentlich, sagt die Bibel. Im Herzen, da wo du nicht mehr darüber nachdenkst, sondern da wo das Leben entspringt. Da, wo deine Gefühle sitzen, da, wo dein Wille sitzt, da sitzen auch deine Gewohnheiten. In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles andere aber bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt dein Leben. Also pass auf, was du in dein Herz steckst. Pass auf, was du da hineinlässt. Denn daraus entspringt dein Leben. Das bedeutet auch, daraus entstehen deine Gewohnheiten, daraus entsteht dein Charakter, deine Persönlichkeit, der du bist. Was lässt du da hinein? Manche Gewohnheiten kommen seltsamerweise ganz heimlich, still und leise von hinten angesprungen. Auf einmal merkt man, boah, diese Gewohnheit habe ich gar nicht so bewusst irgendwie entschieden, sondern die ist irgendwie, hat die sich eingeschlichen in mein Leben. Und manche werden aber auch bewusst programmiert. Ich kann mich noch erinnern, dass immer, wenn ich vom Spielen reingekommen bin, als ich Kind war, das Erste, was ich machen musste, bevor ich zum Essen kommen durfte, war Hände waschen. Hast du Hände gewaschen? Nein. Ab ins Badezimmer, Hände gewaschen, wiedergekommen. Hast du mit Seife Hände gewaschen? Wieder ins Badezimmer, Seife waschen, Hände waschen. So. Für Kinder ist das nämlich ganz schwer zu verstehen. Die gucken auf ihre Hände und sagen, ist doch gar nicht schmutzig nach dem Toilettengang. Ja? Wo ist denn der Dreck? Ist gar nicht schmutzig. Warum soll ich Hände waschen? Weil, wirst du noch erfahren. Da sind manchmal Sachen unsichtbar und die sind ganz wichtig. Die müssen weg. Genauso wie mit dem Zähneputzen. Geh Zähneputzen jeden Morgen, müssen wir sagen, hast du Zähne geputzt? Nein, geh Zähneputzen. Heute muss mir das keiner mehr sagen, das geht automatisch. Ich habe mir das angewöhnt. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Dann das nächste ist, wir begegnen uns hier im Gottesdienst und was machen wir? Wir sagen uns guten Tag, schön, dass du da bist. Wir sind höflich zueinander. Das ist Gewohnheit. Das hat mir, meine Eltern haben mir das so beigebracht. Sag guten Tag. Du sagst jetzt guten Tag. Okay. Das macht man nicht von selbst, weil das ist immer ein bisschen schwer, dem anderen so zu begegnen. Aber heutzutage ist das ja einfacher. Vor allen Dingen in einer Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlt, in der man willkommen ist. Dann kommt immer wieder der Satz der Eltern, jahrelang, immer wieder neu, wenn das nicht klappt, wenn man es immer wiederholen muss, den habt ihr wahrscheinlich auch alle mal gesagt, warum muss ich dir das 1000 Mal sagen? Wie oft muss ich dich eigentlich noch daran erinnern? Wisst ihr warum? Weil Gewohnheiten nicht einen Schalter haben, den man einfach einschalten kann. Gewohnheiten brauchen Zeit. Gewohnheiten müssen wiederholt werden, denn die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Wer es wiederholt, der hat es verinnerlicht. Deswegen ist es nicht klug, einfach zu sagen, am Abend, wenn du ins Bett gehst, so ab morgen wird alles anders. Zack. Und am nächsten Morgen oder am nächsten Mittag merkst du, so einfach ist das ja gar nicht. Irgendwie ist immer noch alles genauso wie gestern. Es braucht Zeit, bis alles anders wird. Es braucht Zeit zur Veränderung. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ihr das erste Mal bei der Fahrschule ins Auto gestiegen seid und dann überhaupt nicht wusstet, was ihr machen sollt und dann Stück für Stück trainiert habt, die Kupplung zu treten, die Bremse zu treten, das Lenkrad, das Gefühl für die Kurven zu bekommen, den Schulterblick zu machen. Und je länger ihr fahrt, desto automatischer wird das. Das wird nicht einfach so passieren, von heute auf morgen, auf einmal seid ihr ein super Fahrer, sondern ihr müsst euch Zeit geben und irgendwann könnt ihr das. Irgendwann macht ihr automatisch den Schulterblick, vielleicht mal aus einer schlechten Erfahrung. Oder ihr blinkt oder ihr macht das Licht an, wenn es dunkel ist. Das hat ja auch was mit Intelligenz zu tun. Aber es sind auch Dinge, die wir merken, jetzt denken wir nicht mehr darüber nach beim Autofahren. Wir fahren Auto automatisch. Wir wissen die Gangschaltung, die Bremse, das Gefühl bei den Kurven. Es passiert alles automatisch. Keiner denkt mehr so richtig darüber nach. Und ich glaube, dass es im Leben mit Gewohnheiten genauso ist. Das ist bei guten und schlechten Gewohnheiten genau gleich. Aber im Neuen Testament steht mehr als einmal, dass wir doch die guten Eigenschaften uns aneignen sollen. Wir werden dazu ermutigt, sehr bewusst neue tiefsitzende Gewohnheiten zu trainieren, um so geistlich reifer zu werden, um so Jesus-ähnlicher zu werden, den neuen Menschen anzuziehen. Also gehen wir zum zweiten Punkt, zum Guten. Wenn wir darüber nachdenken, diese Gewohnheiten zu ändern, müssen wir uns ja überlegen, welche Gewohnheiten meine ich denn? Ich weiß, dass es unheimlich gute Gewohnheiten sind, wenn wir sagen, täglich Bibel lesen und Gebet ist auf jeden Fall eine gute Gewohnheit. Da würde mir ja wohl jeder zustimmen. Ja? Für mich geht es heute hauptsächlich um die charakterlichen Gewohnheiten. Und ich möchte mit euch mal erfahren oder aufschreiben, welche Gewohnheiten würden euch da einfallen, die euren Charakter betreffen, die Jesus ähnlicher werden, also die man ändern kann, um Jesus ähnlicher zu werden. Welche guten Eigenschaften stehen in der Bibel? Im Neuen Testament vor allem.
Geduld.
Was war?
Geduld, aber tut euch Not, steht auch im Neuen Testament.
Ja. Okay, ja, das heißt, die Vergangenheit ruhen lassen. Oder die Vergangenheit, das ist aber speziell, das ist auf deine Schuld gesehen. Das würde ich jetzt, das ist eine Eigenschaft, aber die würde ich jetzt noch spezieller sehen.
Barmherzigkeit.
Ja, Barmherzigkeit. Richtig.
Großzügigkeit.
Sehr gut. Großzügigkeit. Da kommt ein Ü. Was war? Liebe. Sehr gut.
Gerechtigkeit.
Das habe ich nicht gehört. Ehrlichkeit habe ich gehört. So. Und meins ist noch selbst Beherrschung. Ich kann es lesen. Das ist wichtig. Also, wir haben mal gesammelt, wenn euch noch interessiert, was es da sonst noch gibt. Vor allen Dingen in den Briefen von Paulus werden ganz viele genannt. Ihr kennt auch einen Brief, Galater 5. Da steht die Frucht des Geistes und da sind 9 Eigenschaften, die sehr, sehr wichtig sind, an denen man gut arbeiten kann. Wir haben da auch schon sowas wie einen Gabenfruchttest gemacht auf der Freizeit und einige wissen bereits ihre Defizite und haben sicherlich schon daran gearbeitet, oder? Aber hier sehen wir einige gute Eigenschaften, von denen wir wissen, da könnte ich doch mal ran. Wenn ihr überlegt in meinem Leben, wo seid ihr denn in der Selbstbeherrschung? Wo seid ihr in der Freundlichkeit gegenüber anderen Menschen? In der Barmherzigkeit, in der Großzügigkeit, in der Liebe, in der Gerechtigkeit, in der Ehrlichkeit? Das sind eben Dinge, wo wir merken, irgendwo haben sich Gewohnheiten eingeschlichen, die da Abstriche machen. Das Unfaire ist, schlechte Gewohnheiten kommen irgendwie automatisch. Da muss man sich gar nicht besonders anstrengen, die passieren einfach. Aber die Guten, die brauchen Zeit. Nicht nur Zeit, sondern die brauchen Arbeit und Disziplin. Wobei Disziplin selbst auch eine Eigenschaft ist. So, jetzt haben wir erstmal die Info. Es gibt gute und schlechte Gewohnheiten, die unser Leben steuern. Aber was motiviert mich? Was ist sozusagen der Auslöser dafür, dass ich losgehe und sage, ich verändere mich und das ist der Weg. Da will ich rangehen. Wie gesagt, da ist ja kein Schalter, den man umlegen kann und auf einmal bin ich der freundlichste Mensch auf der ganzen Welt. Das wäre schön, ist aber nicht so. Aus Erfahrung passiert das manchmal eben nicht. Es gibt von den Forschern auch so etwas wie eine Gewohnheitsschleife, die entdeckt haben. Die können wir auch sehen. Ach so, das hatten wir schon. Das ist ein Auslösereiz, ein Klick, der mich dahin führt, in eine Routine führt, die mich zu einer Belohnung hinbringt. Ja, ein Auslösereiz, eine Routine hin zu einer Belohnung. Das ist der Weg einer Gewohnheit. Dieser Kreislauf führt mich immer und immer wieder genau dahin. Man hat zum Beispiel entdeckt, etwas ganz Interessantes, dass ein Ort, an dem man sich ständig aufhält, ein Auslösereiz sein kann. Es waren im Vietnamkrieg, damals hat man festgestellt, dass 20% der Soldaten heroinabhängig waren in Vietnam. 20% war eine viel zu hohe Zahl. Also hat man die nach Hause geholt, um sie zu therapieren. Als sie aber dann in Amerika waren, war das Problem fast schon gelöst. Da waren es nur noch 5%, die diese Hilfe brauchten. 15% haben dadurch, dass sie den Ort gewechselt haben, ihre Abhängigkeit schon verloren. Ihre Gewohnheit hatte den Auslösereiz verloren. Das fand ich schon sehr interessant. Oder es gab eine Geschichte von einem Lehrer, der immer, wenn er nachdachte oder immer, wenn er Lücken hatte in seinem Reden, sozusagen sagte. Das ist sozusagen ein Lückenfüller, den man sozusagen immer sagen kann, wenn man sozusagen eine Zeit braucht. Und das nervte die Schüler. Und die haben ihn daraufhin angesprochen und er sagte, ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Und die haben dann gesagt, immer wenn sie sozusagen sagen, werden wir nicken. Alle Mann. Das war dem natürlich unangenehm. Also, immer wenn er sozusagen sagte, nickte die ganze Klasse und der Lehrer machte immer weniger, weil ihm das unangenehm war. Das heißt, die Belohnung, die er hatte, war, dass immer weniger genickt wurde. Also trainierte er das so, dass der Auslösereiz zwar da war, immer wenn er hatte ja immer noch Denkpausen, aber die Belohnung war weg. Die Belohnung, die er vorher hatte, war, er hatte ein Füllwort. Das war seine Belohnung. Und jetzt aber war die Belohnung weg, weil das Nicken diese Belohnung totgehört. Macht hat. Also da ging gar nichts mehr. Unangenehm. Okay, Mit solchen Dingen wäre man schon mal Geschlechtergewohnheiten los. Aber wir wollen ja nicht die schlechten Gewohnheiten nur loswerden. Wir wollen ja besonders eben die guten Gewohnheiten uns aneignen in unserem Leben. Wie? Einfach machen. Das ist möglich. Aber das benötigt ein unheimliches Maß an Disziplin und Anstrengung. Manche Menschen schaffen das, die bewundere ich sehr. Aber diese Anstrengung ist manchmal eben eine so hohe Latte, dass man immer wieder rückfällig wird. Daher geht es normalerweise nicht lange gut. Wenn du zum Beispiel zum Arzt gehst und er sagt, es wäre besser, wenn Sie sich mehr bewegen. Gehen Sie doch mal joggen. Und du gehst einmal joggen und denkst dir, oh, das geht schon irgendwie. Das muss auch ohne gehen. Dann merkst du, dass der Auslösereiz ist zwar, dass der Arzt das gesagt hat, aber auf die Dauer hin ist das viel zu schwer. Das heißt, es wäre besser, wenn du dich dafür auch noch belohnst, dass du dir eine Belohnung schaffst. Was könnte das sein? Eine Tafel Schokolade? Nein, das könnt ihr selber überlegen. Frag den Arzt, der weiß das, was man da macht. Also der Satz eben, gewöhn dich dran, der sollte weg. Du bist irgendwie so unfreundlich. Ja, gewöhn dich dran. Du atmest immer so laut. Ja, so bin ich halt. Gewöhn dich dran. Du bist immer so aufbrausend. Ja, gewöhn dich dran. Wenn ich aber die Bibel lese und Gott mir sagt, in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, du solltest dich mehr beherrschen. Du solltest mehr Liebe in dein Leben lassen. Du solltest freundlicher deinen Mitmenschen gegenüber sein. Mehr, also immer. Dann kann ich nicht sagen, tja, gewöhn dich dran. Das will ich nicht. Warum nicht? Was ist der Auslösereiz da, dass ich das nicht will? Denn ich glaube, dass dieses Prinzip Auslösereiz und auch die Belohnung, dass Paulus das benutzt und dass es ein biblisches Prinzip ist. Im 1. Thessalonicher Kapitel 4, das könnt ihr mitlesen, steht jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Der Auslösereiz ist, um Gott zu gefallen. Wir wollen Gott gefallen. Wir wollen gerne, dass Gott freundlich auf uns blickt, dass er auch mit unserem Leben zufrieden ist. Wir wollen nicht, dass er uns mehr liebt, weil das geht gar nicht. Gott liebt uns so, wie wir sind, das haben wir auch eben gesungen, und nimmt uns so an, wie wir sind. Aber durch die Arbeit mit dem Heiligen Geist will er auch unser Leben verändern. Und ich möchte Gott gefallen. In Römer 12 schreibt Paulus, ich habe euch nun vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt. Malt Paulus im Römerbrief bis dahin ein unheimlich großes Bild von der Barmherzigkeit, von der Liebe Gottes, von dem Stand des Menschen, der ohne ihn verloren ist, denn da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Alle sind verloren und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Aber dank Jesus Christus gibt es einen Weg, diese wiederzuerlangen. Und nicht nur das. Dank Jesus gibt es einen Weg, Kind Gottes zu werden und sich von seinem Heiligen Geist leiten zu lassen. Das malt er auf und dann sagt er, Ich habe das euch jetzt sozusagen vor Augen geführt. Ich habe euch dieses Bild gemalt. Was ist die Antwort darauf? Dass wir uns so verändern lassen, dass wir Gott gefallen. Dass wir, dass Gott Freude daran hat. In Kolosser 3 schreibt er: Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben in seiner Herrlichkeit, erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Ich finde, das ist ein Blick auf das, was kommt. Ein Blick auf die Belohnung. Wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit doch teilhabt. Das, was ihr erhofft in eurem Leben hier, das wird dann sichtbar, das wird erfahrbar, das wird sich offenbaren in seiner ganzen Fülle. Und das ist die Belohnung, auf die wir schauen. Das ist das, worauf wir hoffen. Und weil wir von Gott geliebt sind, weil wir sein Volk sind, weil wir Erwählte sind. Darum kleiden wir uns in Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, in das, was wir hier stehen haben, auch und das, was noch dazukommt. Ihr seid von Gott geliebt. Für mich ist das der größte Auslösereiz überhaupt, Gottes Liebe zu erkennen und darin einzutauchen. Ich bin von Gott geliebt und ich liebe ihn. Ich möchte ihm gefallen. Ich möchte, dass Gott Freude an meinem Leben hat. Und deshalb entwickle ich Routinen. Ich strenge mich an, ich will auch Disziplin aufbringen, weil ich auch diese Belohnung sehe. Weil ich weiß, dass der Himmel auf mich wartet. Dass etwas ganz Wunderbares Gott vorbereitet hat und ich erfahren darf. Gottes Liebe zu erkennen ist eben das Auslösende dabei. Ich finde es ganz wunderbar zu sehen, wenn Teenager sich verlieben. Das setzt ungeheure Kräfte frei, kann man sagen. Ja, die Jungs gehen auf einmal duschen. Die räumen ihre Zimmer auf, wenn Besuch kommt. Auf einmal ist alles ordentlich. Sie lernen höflich zu sein. Sie lernen kreativ zu sein im Schreiben. Und was nicht nur alles passiert. Also, ich erzähle wieder aus Erfahrung. Aber Liebe setzt einiges an Energie frei. Und ich glaube, dass das in der Beziehung zu Gott genauso ist. Dass wenn du in die Liebe Gottes eintauchst, dich ihr immer wieder bewusster wirst, dass das Energie in deinem Leben freisetzt und du eine Routine entwickeln kannst, dir vornimmst, die dir hilft, deinen Charakter zu verändern, deine Gewohnheiten anzupassen, damit du Jesus ähnlicher wirst. Denn das ist das Ziel. Gott gefallen, Gott zu gefallen, ist der Antrieb. Gott zu lieben, ist der Antrieb. Willst du das? Erfährst du das? Denn ohne geht's nicht. Gewohnheiten zum Guten verändern. Das Letzte ist eben dieses Verändern. Neue Gewohnheiten brauchen Training, brauchen mehr als nur ein Jahr. Dafür brauchen wir Vorbilder. Dafür müssen wir uns Leute suchen, die eben genau das sind, was wir werden wollen. Freundlich, liebevoll, barmherzig, großzügig. Ich habe mir jemanden im Auge, immer wenn ich an Großzügigkeit denke, habe ich jemanden vor Augen und sage, so will ich dich auch werden. In 1. Korinther 11, Vers 1 sagt Paulus, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Nehmt mich als Vorbild. So wie ich mir Jesus als Vorbild nehme. Und Jesus selbst sagt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Seht euch mein Leben an, seht euch mein Reden an, mein Wirken. Und lernt. Sanftmütigkeit, Demut, Demut. Je näher man seinem Vorbild ist, desto eindrücklicher lässt man sich auch davon inspirieren. Es gab einmal eine Gruppe von Mathe-Liebhabern, die wurden zu einem Test eingeladen. Das war nicht nur ein Test in Mathe, sondern auch mal sehen, ein Versuchstest. Denn die wurden dann in zwei Gruppen eingeteilt und bei der einen Gruppe wurde vor dem Mathe-Test ganz nebenbei immer wieder mal gesagt, ey, du hast an dem Datum Geburtstag? Da hat Albert Einstein auch Geburtstag. Das ist ja cool. Das heißt, sie wurden immer damit konfrontiert, dass sie am gleichen Tag Geburtstag hatten wie ihr Vorbild. Es wurde ihr Vorbild erst erfragt und dann gesagt, oh, du hast am gleichen Tag Geburtstag wie dein Vorbild, ist doch cool. Und welche Gruppe hatte das bessere Ergebnis? Tatsächlich, das mit den Vorbildern, die am gleichen Tag Geburtstag haben sollten. Hinterher stellte sich raus, es war nicht so, aber für den Test hat es geholfen. Das ist ermutigend. Je näher man einem Vorbild ist, desto mehr lässt man sich davon auch inspirieren und ermutigen. So arbeiten Musiker, so arbeiten Sportler, so arbeiten auch Prediger. Und dann üben, wiederholen. Wenn man es nicht geschafft hat, neu probieren. Immer wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das nicht aus den Augen verlieren, sondern sich wirklich bewusst sein, das braucht Zeit. Veränderung braucht Zeit. Veränderung von innen braucht manchmal sogar noch mehr Zeit. Gewohnheiten entstehen nicht über Nacht, sondern durch Übung. Kleine Schritte sind oft besser als große Sprünge. Dazu machen. Und ich wünsche uns das, dass wir das erleben können, dass wir einfach an unseren Gewohnheiten kritisch gucken, was ist veränderbar. Was sollte ich ändern, was sollte ich angehen in meinem Leben, weil ich Gott gefallen will, weil ich ihn lieb habe, weil ich ihm nachfolgen will und weil ich mich von ihm durch den Heiligen Geist verändern lassen will. Sag mir, was ich tun soll. Ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass wir hier sind, dass wir dir begegnen, dass wir dir in deinem Wort begegnen und auch den Herausforderungen, die du in unser Leben stellst, die du in unser Leben hineinsprichst, dass wir uns denen auch stellen. Du hast uns lieb, du nimmst uns an, so wie wir sind. Aber du willst auch einen Weg der Veränderung mit uns gehen, damit wir deinem Sohn Jesus ähnlicher werden. Der in allem der Erste ist, der unser Vorbild sein möchte, in dem wie Menschen sich auch gegenüber verhalten. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns den Anreiz dafür gibst, dass wir in deiner Liebe eintauchen, dass du uns die Kraft gibst, Disziplin aufzubringen, auch den Willen, an uns zu arbeiten und dass du uns das große Bild immer wieder vor Augen malst, was auf uns wartet im Himmel, die Gegenwart, deine Gegenwart, deine unmittelbare Gegenwart, die wir erleben dürfen, in der wir leben dürfen sogar. Danke, Herr, dass du Geduld hast mit uns. Danke, dass du einen ganz individuellen, persönlichen Weg mit jedem Einzelnen hier hast. Und danke, dass deine Liebe nicht größer werden kann zu jedem hier. Du bist da und das dürfen wir immer wieder neu erfahren. Amen.